SWR 2 Tandem.
Hörer live mit Sophie König. Wir wünschen uns ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen frei sein, eigene Entscheidungen treffen und Herr über das eigene Schicksal sein. Und das, was uns im Leben wichtig ist, wird am Lebensende umso wichtiger. Aber was bedeutet eigentlich selbstbestimmtes Sterben? In der Gesellschaft diskutieren wir immer wieder über Sterbehilfe. Für die einen ist sie die Erlösung von einem langen Leiden, für die anderen Beihilfe zum Suizid mit Giftcocktails. Uns interessiert Ihre Meinung dazu und Ihre Erfahrungen. Haben Sie schon Angehörige beim Sterben begleitet? Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Und was ist für Sie wichtig am Lebensende? Rufen Sie uns an und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns. Die Telefonnummer ist die 07221 2000. Zum Thema eingeladen haben wir jemanden aus der Praxis, den Palliativmediziner Dr. Martin Ehmer. Er und seine Kollegen vom Palliativnetz Freiburg begleiten rund 400 Schwerstkranke im Jahr beim Sterben. Schönen guten Abend, Herr Ehmer.
Guten Abend, Frau König, und herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön. Ich bin auch ganz euphorisch, einfach weil ich so dankbar bin darüber, dass wir heute Abend einfach dieses Thema in die Welt wieder raustragen und da denke ich, mit falschen Vorstellungen einfach aufräumen können und auch viel Angst nehmen können. Das wäre mir ein großes Anliegen.
Dann fangen wir doch schon mal an. Ich habe jetzt Ihre Arbeit gerade als beim Sterben begleiten bezeichnet. Mhm. Es gibt eben auch diesen Begriff Sterbehilfe. Wie nennen Sie es denn?
Oh, das ist eine Sterbebegleitung, also weil wir alle werden sterben und wir sind sozusagen vom SAPV-Team, vom Gesetzlichen her so aufgestellt, dass wir Menschen, die in einer schweren Not sind, praktisch in diesem Prozess des Sterbens und schwere Symptome haben und einer aufwendigen Versorgung bedürfen, denen dürfen wir beistehen und das ist eine tolle Leistung sozusagen, das ist eine gesetzliche Kassenleistung, die wir da sozusagen bringen können. Das ist ein System, was sozusagen neben Hausarzt, neben dem Pflegedienst, neben allen anderen sozusagen als Add-on dazukommt und diese Systeme stützt und vor allem was genial ist, eine 24-Stunden-Bereitschaft für die Sterbenden und ihre Angehörigen vorhält. Und das ist ein Vorteil, der ist einfach großartig.
Sie haben jetzt gerade auch das Wort beistehen benutzt. Ja. Was bedeutet das denn konkret? Wie können Sie den Sterbenden beistehen?
Sterben muss alleine, das ist schon klar. Wir gehen auch nicht mit, in Anführungszeichen. Da bleiben wir immer zurück. Aber wir können beistehen und das drumherum stabiler gestalten, sodass auch dieses Sterben, so traurig dieser Prozess ist, vielleicht doch auch ein tröstliches Ereignis wird für die Angehörigen. Und das ist das Schönste, wenn das gelingt, so mit den Angehörigen zusammen. Klar ist der Fokus auf den Sterbenden, aber jeder Sterbende hat drumherum eine Gruppe von Angehörigen, die es viel mehr betrifft am Schluss. Und sage ich mal, die vor allem weiterleben müssen und das ist ja auch das Spannende, wie kommen die damit zu klar und da denke ich, da können wir auch sehr, sehr viel tun. Also wir gucken jetzt nur auf die 400 Sterbenden, die wir im Jahr betreuen, aber viel wichtiger ist die Gruppe, die dann überlebt und noch dabei ist, ne, im Leben.
Trotzdem beim Sterbenden selbst, was können Sie da tun, Schmerzen lindern oder worin besteht so die Hauptarbeit?
Ja. Die Symptomlast lindern und das klingt vielleicht arrogant für den einen oder anderen, wenn ich sage, wirklich für Lebensqualität zu sorgen. Das ist ein weicher Begriff und es geht, wie Sie es angedeutet haben, um das, dass man wirklich schmerzgelindert sterben kann, dass man von Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen gelindert ist, dass man was weiß, wenn zum Beispiel eine akute Blutung droht, wie gehen wir damit um oder man wirklich üble Wunden hat, dass man da sagen kann, wie können wir denn da das so gestalten, dass sie auch noch am Leben teilnehmen können.
Da ist ein Thema ja eben die Schmerzlinderung. Da haben wir schon eine erste Hörermail im Vorfeld zur Sendung bekommen von der Frau Hesse, die eine Frage hat. Ihre beiden Eltern sind beide zu Hause gestorben und sie macht sich auch Jahre danach immer noch Gedanken, ob alle Entscheidungen, die sie eben als Angehörige getroffen hat, so richtig waren. Ihre Frage ist, schreibt sie, besteht durch Gabe von Morphium einerseits und durch die Gabe von Tavor, das ist ein anderes Medikament, was durch den Palliativdienst aufgrund von Unruhe angeraten wurde, nicht die Gefahr, dass der Kranke beziehungsweise der Sterbende so sediert wird, dass er zur Nahrungsaufnahme und zum Trinken nicht mehr in der Lage ist und sich auch nicht mehr äußern kann. Also im Prinzip diese Angst, wenn ich zu viel Morphium gebe, kann derjenige eben sich nicht mehr äußern, ist das dann noch ein selbstbestimmtes Sterben?
Ich kann die Hörerin gut verstehen. Mir ist es ähnlich gegangen, als mein Vater gestorben ist, obwohl ich ja völlig rational dabei bin und mich mit den Medikamenten perfekt auskenne und die Schwester kommt mit Morphium ins Zimmer. Ich dachte, oh Gott, mein Vater ist bedroht, ne? Und ich sah danach, wie er besser geatmet hat und die Symptome sich, wie ich vorher gesagt habe, sozusagen gelindert haben. Also wir könnten auch sagen, leben bis zuletzt unter einer guten Qualität. Und es ist schon unser Ziel, das zu erreichen, dass die Leute gelindert sterben können. Das ist keine aktive Sterbehilfe in dem Sinn, dass man jemanden umbringt. Und diese Medikamente wie jetzt Morphin hat die größte therapeutische Breite. Also da brauchen Sie keine Angst, dass ein SAPV-Team oder ein Palliativ-Team da eine Dosis wählt, wo man jemanden umbringt. Wenn Sie das vorhätten, müssen Sie mit dem Tankwagen kommen, sage ich mal, bei Morphium, um das wirklich zu gewährleisten, dass das auch klappt. Das Tavo ist ein gutes Mittel, das nimmt einfach die Angst weg. Und da wird man schon müde, aber da wird man nicht lange müde. Und die beiden Medikamente haben ja dann sozusagen den Ruf, ja, die bringen den Tod. Das ist wie das Kreuzchen von früher. Wenn man das Licht angelassen hat, hat es auch gerufen und denkt, wenn das Kreuzle ruft, stirbt man. Wenn Morphium kommt, stirbt man. Es ist nicht so. Der stirbt, aber weil es einfach ein Medikament ist, in das man in der Phase nimmt. Und die Dosen sind so gewählt, dass die ausreichend sind zum Lindern. Und wir geben die ja auch nicht das ist immer unsere große Krux. Ja. Das versuche ich auch dann, wenn wir zum Beispiel zum Beispiel im Unterricht bei Palliativschwestern auch so rüberzubringen, dass wir dann immer auch erklären den Angehörigen, was wir gerade tun. Weil sie können in dem Moment eine Spritze geben von Morphium, die setzen sie in die Haut. Und in dem Moment macht sozusagen der Angehörige den letzten, sage ich mal so ein bisschen auf Schwäbisch, Schnapper. Und dann gucken sie die Angehörigen an, die Angehörigen gucken sie an und sie wissen genau, das steckt noch alles im Fettgewebe, aber es stirbt parallel dazu. Das sind einfach Parallelwelten, die da jetzt, oder Dinge, die parallel passieren. Ne?
Herr Denin hat uns angerufen zum Thema. Er hat seine Frau gepflegt. Herr Denin? Schönen guten Abend.
Ganz stark. Danin, bitte. Aber macht nichts.
Danin.
Vor 10 Jahren starb meine Frau an Krebs. Und wir haben in ihrer letzten Lebenswoche, ihre beiden Töchter und ich, einen Rund-um-die-Uhr-Service eingerichtet, so wie das auch heute Morgen ihre Trauerbegleiterin beschrieben hatte, mit Schwester und Tochter. Und das hat sich der Hausarzt 5 Tage lang angeguckt. Und dann kam er daher und hat uns gebeten, aufgefordert, versetzt euch doch mal in die Lage eurer Mutter bzw. deiner Frau. Zum Sterben braucht es Zeit. Und wenn ihr permanent um sie drumherum seid, dann hat sie gar keine Zeit zu sterben. Das war also schon so ein kleines bisschen Wunsch und Aufforderung. Wir sollten das lassen. Wir haben es dann auch gelassen. Das hat er uns an einem Montagabend mit auf den Weg gegeben. Und am nächsten Nachmittag hatten wir alle 3 zur gleichen Zeit am Nachmittag einen Termin außer Haus. Und just diese Stunde hat sich meine Frau ausgesucht. Um in eine andere Welt zu wechseln.
Das hört man ja immer wieder, dass die Sterbenden dann doch ganz bewusst einen Zeitpunkt wählen und alleine gehen. Ist das auch Ihre Erfahrung, Herr Emmer?
Das ist unterschiedlich. Ja? Manchmal sage ich so scherzhaft, man stirbt so, wie man gelebt hat. Und es gibt Menschen wirklich, die nutzen die Zigarettenpause, weil sie das einfach, einfach nicht, glaube ich, ihren Angehörigen antun möchten. Ne? Und ich finde, auf der anderen Seite kann ich es gut verstehen, weil ich finde, das Sterben ist auch ein intimer Prozess. Und der verträgt, finde ich, manchmal wenig Publikum. Von daher, es findet statt so und so. Und manchmal klappt es in der Gemeinschaft, in der familiären Gemeinschaft, wenn man sich das wünscht. Manchmal geht's. Aber
wir waren ja alle da. Wir sind nicht weit weg.
Ja.
Und so viel habe ich vom Leben auch gelernt. Das Sterben muss jeder für sich ganz alleine tun.
Ja.
Da kann der liebste Angehörige dabei sitzen und Händchen halten, aber den Schritt, den muss ich irgendwann mal alleine machen.
War es trotzdem dann ein Schock? Sie kommen zurück?
Ich will das jetzt nicht ausufern lassen, aber Fakt ist, ich hatte einen ganz tollen Chef, der hat mir die letzten 6 Wochen Lebenszeit meiner Frau als Freizeit geschenkt, mich von der Arbeit freizustellen. Und von daher war das ein, ich muss schon sagen, schönes Erlebnis, das mitzuerleben, diesen Prozess, wie sie jeden Tag weniger wurde. Und es war ein ganz liebevoller und auch ganz lang anhaltender Abschied. Und ja, ich empfand es dann als Befreiung und Erlösung für sie, dass sie es geschafft hat.
Finde ich schön, dass Sie es sagen können, als Angehörige, das war ein schöner Prozess oder ja, ein schönes Geschehen. Ja. Und es ist ein Geschenk am Schluss. Das
richtig.
Freue mich für Sie.
So habe ich es auch empfunden.
Ja, toller Chef.
Das auch.
Danke mich. Immer wieder bei Ihnen.
Ja. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie das mit uns geteilt haben. Mhm. Schönen ja, Abend noch, Herr Daniel.
Ebenfalls, danke. Tschüss.
Und es geht Schlag auf Schlag. Frau Lehan hat auch unsere Nummer gewählt. Sie ist Gründungsmitglied zweier Hospizeinrichtungen, lese ich hier auf meinem schlauen Zettel. Frau Lehan?
Ja, ich wohne im Koblenzer Raum, habe die Anfänge des Koblenzer Hospizes mitgemacht. Das war eine sehr mutige Ordensschwester, die da den ersten Schritt tat. Und im Laufe dieses Gründungsprozesses, der aber sich lange hinzog, war dann auch das Neuwiederhospiz mehr eine Bürgerbewegung. Und auch da habe ich dann mich in die Gründungsgruppe begeben und habe dann auch in beiden Ortschaften oder Niederlassungen erlebt, dass es zur Verwirklichung des Hospizes kam, habe mich der Sache aber auch Richtung Landespolitik gewendet. Mhm. Wir haben mit einem in Mainz angesiedelten, Landesvertretung. Ja, nee, wir sind dann also auch als Landesvertretung des Hospizgedankens zuerst zu den Ministerien vorgedrungen und haben die ersten Gelder herausgefunden.
Weil also Sie haben sich da ganz stark engagiert, gut. Frau Lehan, aber und Sie haben auch habe Menschen auch begleitet.
Aber ich habe auch aus ganz innerer Überzeugung, dass dies der Weg der Wahl ist. Denn zur gleichen Zeit machte sehr viel Reklame eine ebenfalls vier Buchstaben umfassende andere Bewegung, die ganz gegenläufig war. Und diese Einrichtung, die in Rheinland-Pfalz gegründet worden war, war die Internationale Gesellschaft zur Sterbenbegleitung und Lebensbeistand. Und diese Idee fand ich die überzeugendste und der habe ich mich angeschlossen. Und da sah ich dann sowohl Möglichkeit, mich den Sterbenden zuzuwenden, aber auch eben die Dinge auf die politische Ebene zu heben. Denn ich habe viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber nebenher eben auch Sterbende begleitet. Das sehr wohltuende, sagen wir es mal so, große Trauer war, als mein Mann ans Sterben kam und er dann eingeladen wurde, weil die Leiterin unsere Freundin war, aber er wäre lieber zu Hause gestorben. Er hat dann seine letzten Wochen im Koblenzer stationären Hospiz zugebracht, wo wir ihn täglich besuchen konnten. Aber auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass das tägliche Besuchen auch unserer Kinder oder anderer Freunde schön dosiert durch eine Person, die ein bisschen die Hand hat,
nicht zu viele im Raum, wie das eben Herr Danin da geschrieben hatte, dass so es zu viele waren.
Ich habe das noch mitgehört, was der Vorredner gesagt hat. Und und auch bei der Begleitung eines Ehemanns, einer Freundin, die in Kur musste, weil sie ihren Mann nicht mehr heben, nicht mehr senken, also war nicht mehr zu machen, sie musste aber in Kur.
Den haben sie
und
auch
während sie in Kur war, habe ich sie dann im Altenheim, habe ich ihren Mann im Altenheim besucht. Aber
also Frau Lehan, wir hören, Sie engagieren sich ganz stark für das Thema. Das ist, und die Botschaft ist, denke ich mal, auch klar. Wir brauchen mehr Sterbebegleitung. Hospize sind ja auch überfüllt. Man hört das immer wieder. Herr Dr. Ehmer, wie sehen Sie das? Was hat sich getan? Was muss ich vielleicht noch tun?
Oh, also es hat sich viel getan. Also es kam ja eine Gesetzesinitiative 2007. wo man sich auch klar sagte, man muss im palliativen Bereich mehr tun. Und das ist keine deutsche Erfindung, sondern es ist eine europäische Erfindung, wo man sagt, okay, wir werden eine Gesellschaft, die überaltert und wir müssen dafür eine Lösung haben. Und oftmals passiert es natürlich am Schluss, wenn man Angst und Panik hat im Sterben, was ganz natürlich ist, dass man dann sozusagen das Krankenhaus noch ruft. Und Krankenhaus per se ist auf Prävention und Heilung aus. Und liegen sie falsch im Sterben, sage ich mal so provokant. Und deshalb muss die Gesellschaft eine Antwort darauf finden. Und ich finde, Hospiz ist eines der besten Antworten darauf für Leute, die in einer Situation sind, wo es zu Hause nicht geht. Und wo auch dieses Sterben entweder, sagen wir, vor den psychosozialen Umständen so sind, dass man ins Hospiz muss oder von der Krankheit bestimmt dorthin muss. Und ich kann nur werben für das Freiburger Hospiz. Das ist sicher einer der besten Plätze, um, wenn es an Sterben geht, zu sein. Ja.
Haben Sie schon jemanden beim Sterben begleitet? Wie haben Sie das erlebt? Wie kann man Ihrer Meinung nach selbstbestimmt sterben? Wir freuen uns, liebe Hörer, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Rufen Sie uns an unter der 07221 2000 oder schreiben Sie auch gerne eine Mail an tandem@swr.de. Wir haben heute Morgen in unserer Tandem-Sendung gehört, wie eine Sterbebegleiterin mit einer ganz besonderen Herausforderung umgegangen ist, nämlich als die eigene Mutter beschloss, aufzuhören, zu essen und zu trinken, um sterben zu können. Wir hören mal, wie sie, also die Sterbebegleiterin, die 13 Tage Sterbefasten, durch die sie die eigene Mutter begleitet hat, heute Jahre danach so empfindet.
Ich glaube, es wird nur mit einer guten Begleitung wird es schön, wird es so harmonisch. Und es war eine harmonische Zeit. Wissen Sie, die Vorzüge vom Fasten, das kennt jeder vom Heilfasten. Wenn der Hunger weg ist nach ungefähr 48 Stunden, kommt es zu einer Endorphinausschüttung. Meine Mutter hatte gute Laune. Im Grunde die ganze Zeit, selbst wenn wir mal geweint haben danach, haben wir wieder zusammen gelacht. Es ging ihr gut. Sie war begierig noch mit uns zu reden, sich zu verabschieden. Wir haben Freundinnen angerufen. Sie hat noch Briefe diktiert. Sie hat mit Freundinnen telefoniert, mit Verwandten. Sie hat noch viel gemacht. Wir haben die Zeit unwahrscheinlich gut genutzt. Und ich glaube, deshalb brauchte sie auch nichts für Unruhe oder Angstzustände, weil wir haben sie beschäftigt und sie hat uns beschäftigt. Meine Tochter hat mit ihr gesprochen, auch was sie sich noch wünscht, was meine Mutter ihrer Enkelin wünscht. Und es war einfach eine schöne Zeit.
Herr Ehmer, Sie sagt, es war eine schöne Zeit. Was kann denn schön sein am Sterben?
Das beschreibt sie doch, diese Harmonie. Und das gelingt dann, wenn sich beide Seiten einig sind. Im ersten Moment, Sie beschreibt eine Situation, wo das schon läuft. Und wenn sich also die Tochter und die Angehörigen, alle Angehörigen so und die Patientin, ich beschreibe es, also die Sterbende, sozusagen einig sind, dass das ihr Weg ist und das dann respektieren und ihren Willen beachten, dann kommt so was Harmonisches heraus und das ist doch gelungenes Sterben. Also da kann ich nichts mehr dazu fügen. Das ist klasse. Ich kann Ihnen sagen, aus der täglichen Erfahrung raus, ist es gar nicht einfach, an den Punkt zu kommen, wo man sagen, jawohl, wir können das zulassen. Da werde ich, wenn der Angehörige, der Sterbende sagt, ich will jetzt Sterbefasten machen. Herr Doktor, da müssen Sie doch was machen, dass meine Mutter noch was ist. Das geht doch so nicht. Und wir werden fast gezwungen dazu, noch Infusionen anzulegen oder appetitsteigende Medikamente zu geben. Und ich finde, es ist nicht notwendig, sondern sie geht ihren Weg und der gelingt dann auch. Und wenn die Angehörigen sozusagen mit so viel Liebe dann Abschied nehmen können, das ist gelungenes Sterben, ja.
Das hört sich aber so an, als stünden Sie auch manchmal im Konflikt zwischen dem, was der Sterbende möchte und dem, was die Familie möchte. Wer kann denn da öfter nicht so gut loslassen?
Oh, wer ganz schwer loslassen kann, und das ist natürlich auch völlig klar, wenn sozusagen die Sterbereihenfolge nicht erfüllt wird, wenn sozusagen das Kind vor der Mutter stirbt. Also das sind Situationen, die sind sehr traurig und auch für alle Angehörigen schwer zu nehmen. Und da sehe ich Mütter, die würden ihr sozusagen ihr Leben geben für das Leben der Kinder. Also.
Wie gehen Sie mit so einem Konflikt um, mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen oder Wünschen, die ja auch unter den Angehörigen da sein können? Also zwischen akzeptieren und loslassen und eben nicht loslassen wollen oder können.
Wenn wir es irgendwie schaffen, versuchen wir einen runden Tisch zu machen, wo alle gehört werden. Und es ist erstaunlich, also das macht man oftmals in Pflegeheimen, dass man sagt, okay, wie gehen wir vor und was ist der Weg jetzt? Und am Anfang ist oftmals so dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses der Imperativ an uns Ärzte und an die Pflegenden, zu sagen, macht was. Und dann platzt oftmals so ein Knoten, aber das kann eine Stunde, anderthalb dauern, bis sie dann an den Punkt kommen und sagen, ja, wir würden ja schon gern loslassen, aber wie geht es und wie können wir das machen in Liebe und in Würde? Ne?
Und kommt es auch vor, dass Patienten, also die Sterbenden, Sie ganz konkret fragen, können Sie mir nicht irgendwas geben? Können Sie mein Leben nicht beenden?
Ja, das gibt's. Also sehr häufig, vor allem in der Phase. Zum Beispiel nehmen wir das Hospiz, das ist eine häufige gestellte Frage, so gleich am Anfang. Und da muss man aber auch die Leute verstehen, die das fragen. Die fragen das immer Kontext, wo sie sozusagen in schwerer Not waren. Sie kommen jetzt in den Rahmen vom Hospiz, wo sie noch keine richtige Vorstellung haben, außer dass es sozusagen sie gut versorgt sein sollen, haben aber noch keine Erfahrung damit gemacht. Und dann denke ich, ist dieser Drang natürlich groß zu sagen, gibt es da auch einen anderen Ausweg, als dass ich hier bin? Und zum anderen glaube ich auch, dass viele einfach mal so einen Stein ins Wasser werfen, um zu sehen, wie schwingt denn der? Also der will mich sozusagen in Tod begleiten, so den fordere ich auch mal raus. Und also ich lache viel im Hospiz oder auch in der palliativen Betreuung, aber da muss man dann ernst bleiben und das dann einfach sagen, dass man die Möglichkeit so nicht hat, dass man aktive Sterbehilfe mehr nicht machen können. Aber was ich auch klar sage, ist, dass wir sehen, diesen Point of No Return, dass wir da auch nicht sparen mit dem Medikament, sondern ihm eine Brücke bauen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie lachen viel. In welchen Momenten geschieht das?
Das ist manchmal so, dass Sie über sich selber lachen müssen. Ich hätte da viel öfters mal was aufschreiben wollen. Das sind Slapsticks, die teilweise da entstehen. Wenn Sie da über Ihre eigene Sprache nachdenken, merken Sie das, wie kalaumäßig das manchmal ist. Und man kann da gut drüber lachen und das ist auch eine fröhliche Stimmung.
Wahrscheinlich wäre aber auch zu behutsam, zu ängstlich, mit den Menschen umzugehen, vielleicht genau der falsche Weg. Ne?
Die wissen ja um ihre Situation. Ja.
Herr Rudiger ist in der Leitung. Auch er hat einen Angehörigen begleitet. Sein Vater war anderthalb Jahre lang bettlägerig. Und auch er hat das Essen verweigert ab einem bestimmten Punkt. Herr Rudiger.
Ja, genau. Und zwar war das so, dass mein Vater in der Zeit, wo er bettlägerig war, hat er einmal gesagt, als meine Schwester Irene auch da war, Irene heißt ja Frieden, dass er hofft, dass durch seinen Zustand mehr Friede in der Familie einkehrt. Mhm. Und also ich war täglich bei ihm und meine Eltern haben halt auch ein geistliches Leben geführt und haben jeden Tag so eine Tageslesung gemacht. Und da war dann eines Tages, im März war das, das Thema, dass Eltern ihre Kinder segnen sollten. Und ich habe ihn daraufhin gefragt, ob er dafür zu haben wäre. Und hat er gesagt, ja klar, das macht er. Und hat mir dann sein väterliches Segen gegeben. Und eine Zeit später, das war dann Ende April, kam so das Tagesmotto, wer von seinen Eltern gesegnet ist, der ist von Gott gesegnet. Und da hat er ganz froh gesagt, ja, das habe ich gemacht. Und in dem Moment habe ich dann das Gefühl gehabt, jetzt ist auch genug. Ja, jetzt da kann sich nichts mehr weiter tun.
Jetzt kann er gehen.
Auf Frieden. Er hat alles Mögliche getan. Und er hat dann die nächsten zwei Tage, hat mir meine Mutter erzählt, zwei, dreimal ausgerufen, ja, was soll denn das? Also irgendwie konnte er die Situation dann noch nicht fassen, hat mir dann aber am Dienstag haben wir das gelesen, am Freitagabend, wie ich ins Essen gehen wollte, hat er zu mir gesagt, wenn man mir den Sinn des Essens nicht erklärt, dann esse ich nichts. Mhm. Und er hat dann auch nichts mehr gegessen und ist am nächsten Tag dann ganz friedlich eingeschlafen.
Hat das dazu gepasst, wie er auch gelebt hat?
Ja, klar. Also einfach die Suche nach dem Frieden, weil wir haben ja ziemlich viele Konflikte auch miteinander austragen gehabt, weil ich war so Anfang der 80er mit Friedensbewegung und Yoga und Biolandbau unterwegs. Ja, und da hat man natürlich nur große Sprüche gehört und so weiter. Und Das hat also ziemlich viel Mühe gekostet, dass wir da mal ein bisschen auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind. Aber es hat dann eben so gut geklappt, dass er mir am Ende seinen Segen da gegeben hat und darüber dann wirklich sehr froh war und einfach sein Leben zum guten Abschluss gebracht hat.
War das auch für Sie wichtig, für die Versöhnung am Ende?
Ja, schon. Einfach diese Begleitung am Schluss, dass ich täglich über bei ihm sein konnte und dass wir die Zeit gemeinsam verbracht haben und ich ihn da begleiten konnte, das war mir schon sehr wichtig auch. Also er hat einmal gesagt, wie er so im Bett lag, also die Frage plötzlich gestellt, warum das so sei, dass er auf einen groben Klotz einen groben Keil gehört, ja. Also auf seine Bettlägerigkeit bezogen, aber das hat er einfach so über sein Leben doch auch nachgedacht noch. Und ja, das einfach dann über zum guten persönlichen Abschluss gebracht.
Was, das würde mich jetzt noch interessieren, Herr Rudiger, wäre Ihnen denn wichtig, wenn Sie an das eigene Lebensende denken?
Ja, im Moment bin ich ja noch damit beschäftigt, so bewusst wie möglich zu leben.
Klar, ja. Aber Sie haben es ja jetzt sozusagen erlebt und sagen ja selbst, es war toll, dass man friedvoll und versöhnlich und abschiednehmend eben gehen konnte.
Ja, ja. Aber ich habe jetzt noch keine Gedanken ans Abschiednehmen eigentlich. Natürlich wünscht man sich auch, dass man einfach in einer guten Umgebung mit Freunden friedlich von dieser Welt dann sich verabschieden kann. Aber ja, wie das im Einzelnen dann sein mag und sein können wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Im Moment habe ich ja an andere Dinge zu arbeiten. Und ja, von daher beschäftigt mich das jetzt mit so hautnah.
Herr Rudiger, vielen Dank für Ihre Schilderung.
Ja, gern.
Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch und alles Gute. Sie haben eben auch den Satz schon gesagt und ich habe jetzt den Herrn Rudiger danach gefragt, so dieses, geht man so, wie man gelebt hat? Sie haben das eben schon mal so gesagt. Ich habe mal gehört, dass eben auch dieses, man stirbt so, wie man gelebt hat. Das heißt aber auch, Menschen, die immer kämpferisch waren, die immer stur waren, die nicht aufgeben wollten, was ja eigentlich auch, gerade wenn man krank ist, positiv und gut ist, aber dass die es manchmal auch schwerer haben dann im Sterben. Können Sie das bestätigen?
Ich würde es nicht auf den Kampf sehen, sondern auf das, habe ich das Ziel erreicht. Also das kam ja auch beim Vater jetzt hier raus, dass er sagte, ne, er sieht ja, was aus dem Jungen geworden ist und kann ihn segnen. Diese Sinnhaftigkeit, wenn die gegeben ist, dann glaube ich, kann man auch leichter loslassen, wenn man sieht, das Feld ist bestellt. Glaube ich, fällt es immer Menschen leichter zu gehen dann.
Ja. Glauben Sie, dass es einen Unterschied macht, ob jemand gläubig ist oder nicht?
Wow, das ist eine spannende Frage. Habe ich schon alles gesehen. Ja, ich glaube, dass es wirklich Glauben helfen kann und Glauben stützt. Das glaube ich schon. Aber Glaube macht auch manchmal Angst. Also das ist nicht immer so, dass das ein christlicher Mensch leichter von der Erde geht.
Inwiefern?
Ich weiß nicht, ob das wirklich am Glauben festzumachen ist oder ob das, es kann sein, aber ich glaube eher, das ist auch die Natur, die hinter dem Menschen steckt. Ist es ein ängstlicher Mensch und hat er Vertrauen, in Vertrauen das, was man ihm sagt und in das Vertrauen des Lebens und auch in das Vertrauen des Sterbens. Und was erwartet er da und kann er sich da auch fallen lassen, ne? Und viele Menschen haben einen unheimlichen Kontrollzwang und für die ist das natürlich, der Tod ist die größte Bedrohung, weil wo ist man denn mehr aus einer Situation oder einem schwarzen Loch ausgeliefert als im Sterben?
Jetzt haben Sie vorhin eingangs gesagt, dass Sie die Menschen zwar im Sterbeprozess begleiten, aber das Sterben müssen Sie alleine. Sie bleiben immer zurück. Wie ist das für Sie? Ist es nicht, wenn Sie einen Menschen über einen längeren Zeitraum begleiten und letztendlich sind Sie aber im letzten Moment eben nicht an seiner Seite? Wie empfinden Sie das?
Das ist ein Teil der Arbeit. Also Sie können nicht überall sein und wir können nicht immer bei allen 400 Leuten oder Menschen, die da sterben, mit dabei sein. Das wird das System nicht hergeben und ich glaube auch nicht, dass das hilfreich ist. Ich glaube, dass bei vielen wir sozusagen vor der Tür stehen müssten, dass sie sterben können. Also das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel, dass wir dabei sind beim Sterben. Das Ziel sollte sein, dass die gut gehen können, ne?
Wie lange dauert denn eigentlich so ein Sterbeprozess im Schnitt? Natürlich ist es immer individuell, aber wie muss man sich das vorstellen, so eine Sterbebegleitung? Geht das auch mal über Jahre?
Auch das gibt's. Das ist ja, wir sind so unterschiedlich aus dem Sterben. Wir haben Zahlen, bei uns im Palliativnetz ist es so, dass wir Menschen haben, die wir sozusagen aufnehmen und dann sind die sozusagen am gleichen Tag schon tot. Es gibt Menschen, die begleiten wir teilweise, wie Sie sagen, 2 Jahre. Das hängt auch vom Krankheitsverlauf an und das hängt natürlich auch stark von der Krankheit ab. Wenn das eine nicht malignende Krankung ist, zum Beispiel ALS, also so eine neurologische Lähmung der Muskeln, dann kann das auch einen langen Verlauf haben. Das bedeutet aber auch bei uns, wenn dann sozusagen jemand stabil wieder wird von den Symptomen, also er hat keine schwere Symptomlast, die Atmung ist wieder besser, die Angstzustände sind besser, der Schlaf, die Übelkeit haben sich gebessert, ziehen wir uns auch wieder zurück und wird vom normalen System wieder versorgt, das aus Facharzt, Hausarzt, Pflegedienst dann besteht. Und wenn man sonst drauf guckt, das ist eine sehr intensive Sache, weil die Hälfte unserer Menschen, die wir sozusagen betreuen, ist nach 10 Tagen schon gestorben. Mhm. Also von daher ist es für das ganze Team eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung und da muss man viel Input bringen in die Familien. Das ist nicht nur das, dass das Bett da stehen muss, dass der Perfuser da steht oder dass das die Medikamente sozusagen bereitgestellt sind, Windeln, all das muss dann sozusagen auch vor Ort sein, dass wenn es so weit kommt, dass das auch möglich ist, in dem häuslichen Setting das zu gestalten. Und eine andere Zahl ist, dass 80% sozusagen nach 4 Wochen tot sind. Also ja.
Jetzt sind 4 Wochen oder 10 Tage natürlich ein Wimpernschlag im Vergleich zu einem langen Leben. Das ist eine kurze Zeit. Wie läuft das dann ab? Sie müssen ja auch das Vertrauen gewinnen der Familie vor allen Dingen, aber natürlich auch des Patienten selbst. Wie machen Sie das? Gibt es dann erstmal ein Gespräch oder wie ist so dieser Prozess?
Der Ablauf ist so, dass wir sozusagen auch über die Jahre jetzt, das sind ja auch schon seit 2010, auch einen Ruf sozusagen haben für die Institutionen, die diese Menschen betreuen, sei es eine Klinik, sei es ein Altersheim, sieht, dass jemand jetzt sozusagen der Sterbeprozess beginnt und es ist kein leichtes Sterben. Viele Menschen sterben sozusagen auch ohne uns. Also wir veranstalten kein Sterbebegleitung Deluxe für jedermann, sondern sozusagen nur für etwa 10% derer, die sterben und die schwer sterben. Und dafür sind wir sozusagen vom Gesetz her zuständig. Und diese Leute werden uns zugewiesen. Also sei es der Hausarzt sagt, Menschenskind, ich brauche Unterstützung und ich bin froh, dass es euch gibt, kommt. Die Station sagt, jetzt würde der nach Hause kommen, aber wir können nicht verlegen. Wir würden ihn gern mit euch sozusagen nach Hause bringen. Sein Wunsch ist, zu Hause zu sterben. Dann würde er sozusagen, würde mir ihn aufnehmen. Wir kommen in das häusliche Setting. Wir kriegen schon die Vorinformation zum Beispiel hier von der Klinik und gehen dann nach Hause und richten die Dinge ein und sprechen mit den Angehörigen. Das ist viel Arbeit und das ist eine sehr anstrengende Arbeit, die von exzellenten Schwestern und Pflegern gemacht wird.
Welchen Unterschied macht es, ob Sie einen alten Menschen am Ende seines Lebens pflegen oder eventuell einen jungen Menschen, der aber eben todkrank ist?
Ja. Ich habe es vorher gesagt, Sinnhaftigkeit, das geht ja auch, uns ja auch nicht spurlos vorbei, wenn man sozusagen sieht, er hätte noch ein ganzes Leben vor sich gehabt. Da stellt man sich auch schon die Frage, Schicksal, Glaube, was ist das, warum muss sowas so sein? Ja.
Sie können noch anrufen, liebe Hörer, welche Erfahrungen haben Sie schon mit Sterbenden gemacht? Haben Sie schon Angehörige auf dem letzten Weg begleitet, zu Hause oder vielleicht auch in einer Einrichtung? Sind Sie vielleicht selbst Palliativmediziner oder ehrenamtlicher Sterbebegleiter oder Sterbebegleiterin? Erzählen Sie uns, was Sie unter Sterbehilfe verstehen und wie Sie das erleben. 07221-2000. Ja, Stichpunkt Sterbehilfe. In Deutschland durfte ein Arzt bislang einem Patienten ja keine Medikamente geben, mit denen der Patient sich dann selbst töten kann, auch wenn der das vom Arzt vielleicht verlangt. Also aktive Sterbehilfe ist verboten. Jetzt gab es im März ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig. Todkranke dürfen in Ausnahmefällen nun doch Medikamente bestellen, mit denen sie sich dann selbst töten können. Was halten Sie von dem neuen Urteil jetzt?
Das war vorher auch schon möglich, letztendlich nur, wie soll ich sagen, wir als Mediziner oder alle, die in der Pflege arbeiten und im medizinischen Bereich sind ja darauf getrimmt, sozusagen auf Prävention und auf Heilung, Kuration. Und das ist natürlich schon schwierig für uns zu sagen, hey, wir verschreiben dir was auf, dass du stirbst. Ne? Das widerspricht uns im ersten Moment. Und wenn man dann schaut, es ist sehr wohl möglich, dass sie mir jemand beraten, was so Medikamente angeht, hinsichtlich der Sache des Sterbens. Das ist möglich, ist aber, muss man auch klar sagen, es ist keine Kassenleistung, um Gottes Willen, weil das ist ja, hat mit Kuration nichts mehr zu tun. Aber die Möglichkeit besteht, und es gibt uns auch des Berufs, die Berufsordnung, das Recht, sozusagen jemand da zu beraten. Nur die Berufsordnung sagt, das Töten eines Menschen ist nicht eine ärztliche Aufgabe und das sollte man auch unterlassen. Ne?
Ja, das ist ja auch nicht sozusagen die eigentliche Berufung. Sie haben es gerade angesprochen, ein Arzt möchte ja eigentlich heilen.
Ja.
Jetzt können Sie ja eigentlich in der Regel gar nicht heilen. Wie gehen Sie damit um? Sie haben sich ja trotzdem bewusst für diesen Weg auch entschieden.
Ja, ich glaube, da gehört schon ein gewisses Maß an Reife dazu, dass man das einsieht und dass man da nicht zerbricht auch, dass man sozusagen nicht alles heilen kann, was man sozusagen in seinem, würde ich sagen, jugendlichen Leichtsinn glaubt, man kriegt alles hin. Und ich verstehe auch die Not von vielen Menschen und ich denke, wir sollen als Ärzte uns so aufstellen, dass die auch mit ihren Sorgen, die sie da haben, mit dem Problem, dass sie nicht mehr leben wollen, zu uns kommen. Denn ich denke, das ist eine große Sorge und ich habe auch glaube ich zu haben, es gibt schlaue Leute, die fragen dich so vorwärts und rückwärts über Medikamente raus, dass ich genau weiß, dass die schon sozusagen was gebunkert haben. Andere sind so keck und sprechen das auch mal aus und sagen, sie, Herr Doktor, was müsste ich denn nehmen, dass das dann klappt? Und indem, dass die so zum Beispiel allein dieses Wissen haben, dass sie sowas machen könnten, befreit es diese Menschen und die bringen sich nicht um. Also das ist sowas, wo ich denke, da müssen wir auch als Ärzte den Mut haben, auf diese Leute zugehen, nicht aber umgekehrt so eine Atmosphäre schaffen, dass sie auf uns zugehen können und dass man darüber redet. Weil da steckt ja eine Not dahinter und dann ist natürlich auch spannend, können wir die sozusagen noch zu locken zum Leben. Ne? Mhm. Was gibt's, was der noch braucht dafür?
Tabuisieren, ne? Ist da wahrscheinlich schlecht. Eben genau das Falsche. Aber ja. Unsere Gesellschaft neigt ja eben immer dazu, dann doch ja, das Ende des Lebens gerne auszuklammern. Das haben wir heute Abend nicht getan. Wir haben uns dem Thema gewidmet. Ihnen, Herr Dr. Ehmer, vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und aus Ihrem Alltag berichtet haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich wünsche Ihnen weiterhin für Ihre Arbeit viel Kraft. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Das war SWR 2 Tandem Hörer live. Die Redaktion hatte Petra Malwitz. In der Technik war Marc Löffler. Hier geht's nach den Nachrichten jetzt weiter mit dem SWR 2 Abendkonzert. Das Streichquartett Quatuor Eben spielt Werke von Beethoven, Mozart und Debussy. Mein Name ist Sophie König. Schönen Abend. Tschüss.